Die Lieder für die Texte für die Kinder, ich finde es toll, wenn Gemeinde so zusammen ist und miteinander Gottesdienst feiert. Halt, ich muss noch meine Maschine holen. Okay. Ich soll noch Grüße von meiner Frau ausrichten. Normalerweise wäre sie mit dabei. Das heißt, die, die mich erleben konnten, konnten mich nur zur Hälfte erleben. Schade für euch. Die bessere Hälfte habt ihr nicht erlebt. Brigitte, ihre Mutter hatte einen schweren Unfall und sie ist bei der Mutter geblieben. Deshalb ist sie nicht dabei. Ich dachte mir, dass wir heute Morgen in diesem ganzen Umfeld, jetzt Freitag ging es um Beziehungen, primär vor der Ehe. Gestern ging es den ganzen Tag um Beziehungen, um Ehe, die verschiedenen Phasen und solche Sachen. Dachte mir, dass wir heute Morgen darüber nachdenken könnten, so über den Bereich Seelsorge, aneinander in Beziehungen, den Bereich Vergebung, Versöhnung, dass wir den miteinander andenken. Und ich möchte uns ein paar Gedanken weitergeben unter der Zielsetzung, dass es vielleicht Mut macht, in deiner Situation, wo du drin stehst, zu sagen, ich möchte Vergebung aussprechen, ich möchte Versöhnung leben, vielleicht lernen oder vielleicht mich entscheiden dazu. Ich glaube, dass es viele Verletzte unter uns gibt. Ich kenne euch nicht, ja, also wohne auch in Wien und das ist relativ weit weg, da kommt ihr nicht alle Tage hin, also von daher, ich kenne euch nicht. Aber ich traue mich zu sagen, dass in einer Gemeinde in dieser Größenordnung viele Verletzte unter uns sind. Wer von uns hat ein gebrochenes Bein heute Morgen? Keine Angst, wir machen keinen Heilungsgottesdienst. Okay, gut. Wer hat ein gebrochenes Bein unter uns? Ja? Niemand? Hat jemand eine offene Wunde, eine Schnittwunde, die blutet? Oder? Nichts? Okay. Auch keine Platzwunde oder nichts? Ja? Was würde passieren, wenn neben dir jetzt jemand sitzen würde, der eine Platzwunde hätte, das Blut würde runterlaufen, ja? Am Boden wird schon eine kleine Lache von Blut sein, ja, und was würde dann passieren, was würdet ihr tun? Helfen. Das heißt, das Erste wäre, und es liegt ja so ganz natürlich in uns drin, dass wenn wir Verletzte sehen, dann helfen wir. Und jetzt stehen wir in einer Welt, in der ganz, ganz viele Verletzte sind. Ein Blick in die Nachrichten zeigt uns permanent verletzte Menschen. Ja. Überall sind wir konfrontiert mit Verletzungen. Vielleicht kannst du schon nicht mehr sehen. Also ich tue mir manchmal schwer, diese Spannung auszuhalten, die Nachrichten zu sehen, nebenbei mein Salamibrot zu essen und noch Mitleid zu haben und das Ganze zu verkraften. Ja. Also ich drehe manchmal ab und sage, ich will es nicht mehr sehen. Ich will es nicht mehr sehen. Ich schaffe es nicht mehr, diese ganzen Spannungen der Verletzten zu sehen. Und es ändert aber nichts an der Realität, dass wir eine Welt voller verletzter Menschen sind. Und je länger ich in der Gemeinde mitarbeite, es sind schon einige Jahre, wo ich in der Gemeinde tätig bin, habe ich den Eindruck, auch wir als Gemeinden sind so ein Ort vieler, vieler Verletzter. Jetzt nicht mit Beinbruch, nicht mit Platzwunde und so, ja. Aber viele, viele Verletzungen in unserer Seele, in unserem Innern. Dieses letzte Bild, was aufscheint, ist ein Bild einer psychisch kranken Frau, das im Bereich dieser Therapie, gestalterischen Therapie, machte. Und es zeigt irgendwo dieses Verletztsein innerlich, diese Zerrissenheit und so weiter. Zumindest meine ich es. Ja. Und im Gegensatz zu den Unfällen, wenn jemand sich normal, also in Anführungszeichen körperlich verletzen würde, wo wir sofort helfen würden, sehen wir ja diese inneren Verletzungen nicht. Nehmen sie kaum wahr, oft nehmen wir sie erst wahr, wenn irgendeine Eskalation stattgefunden hat. Im schlimmsten Fall, wenn ein Suizid stattgefunden hat. Ein Mensch so verletzt ist, dass er sein Leben nicht mehr bewältigen kann und den Eindruck hat, der Tod beendet mein Leben. als letzte Möglichkeit. Wir verletzen uns ständig. Je stärker wir miteinander Vertrauen aufbauen möchten, umso mehr ist die Gefahr, dass wir uns verletzen. Und das bedeutet, dass der Raum der größten Verletzungen oder wo die intensivsten Verletzungen geschehen können, ist die Ehe. Das ist irgendwie paradox. Dort, wo der Ort des größten Glücks ist, kann der Ort der größten Verletzungen sein. Familie, wir öffnen uns füreinander, wir wollen im Vertrauen miteinander leben. Wir verletzen uns. Gemeinde, wo wir den Eindruck haben, wir sind Christen. Ich kann mich gut erinnern, als ich mich für Jesus entschieden habe, ging ich in die Gemeinde. Ich habe 2 Jahre massiven Widerstand geleistet gegen das Evangelium. Das hat Gott benutzt, dass für mich vieles verständlich geworden ist. Und Gemeinde war für mich ab dem Zeitpunkt der Bekehrung eine logische Sache. Da ist man als Christ zu Hause, da gehört man hin. Ja. Musste mir nicht mehr erklärt werden, das war durch diesen Prozess der Diskussionen klar. Und dann dachte ich mir, das sind alles Christen. Und jetzt bin ich mit Sicherheit im Paradies. Ja. Da wird nicht mehr gestritten, da wird nicht mehr gelogen, nicht mehr betrogen, nicht mehr verletzt und so weiter. Ja. Ich kam schnell auf die Welt. Ja. Habe schnell realisiert, ich habe mich getäuscht. Ja. Wir sind auch als Christen Egoisten. Wir leben in einer Welt, auch in der Gemeinde, die ganz, ganz schwierig ist, die verletzend ist. Nun gibt es verschiedene Formen von Verletzungen. Wenn jemand meinen Geburtstag vergisst, na gut, ja. Okay, gut, da tue ich mir leicht im Vergeben. Ja. Ist nicht so tragisch. Ja. Hängt ein bisschen davon ab, wie nah mir diese Person steht. Ja. Aber das kann ich ja relativ leicht wegstecken. Wenn jemand mich permanent sitzen lässt bei Sitzungen und so weiter oder bei Treffen, dann frage ich mich oder beginne ich mich zu fragen, wie wertvoll bin ich dieser Person, ja? Dass ich ständig sitzen gelassen werde. Ja? Sitzen gelassen bedeutet ja auch unterm Strich Prioritäten gesetzt. Ja? Du bist nicht meine Priorität. Ja? Etwas anderes hat höhere Priorität. Was ist mit der jungen Frau, die in ihrer Kindheit ständig den handfesten Streit der Eltern über sich ergehen lassen musste? Sonntag für Sonntag im Gottesdienst sitzend erlebt sie die Heuchelei der Eltern. Und dann kommt die Scheidung von Papa und Mama und sie leidet, tiefe Wunden sind geschlagen. Oder ich denke an den Sohn, der regelmäßig von seinem alten Herrn verprügelt wurde. Und das Ganze unter der Voraussetzung, Gott liebt dich und ich muss dich züchtigen, damit du ein guter Sohn wirst. Nie hat er Wertschätzung erlebt, nie wurde er in den Arm genommen. Ich habe solche Menschen in der Seelsorge. Hochintelligente Menschen, hohe Positionen, die mit 45 sagen, ich bin nichts wert. Ja. Definieren sich über Verletzungen. Ja. Sie suchen, schaffen mir Menschen Wunden, damit ich etwas wertgeschätzt bin. Oder ein Beispiel, eine Frau, die erfährt in ihrem Leben, dass sie eigentlich abgetrieben hätte werden sollen. Sie kam dennoch zur Welt. Und ihr ganzes Leben ist gekennzeichnet davon, eigentlich bin ich nicht gewünscht. Wir haben viele solcher Menschen, ja. Eigentlich bin ich nicht gewünscht. Verletzungen in der Seele, das sind massive Verletzungen, ja, die wir nicht sehen. Ja, äußerlich haben wir ja keinen Zugang dazu. Ja. Oder Ehefrauen, die plötzlich erfahren, dass ihr Mann sie betrogen hat. Ja, Sonntag für Sonntag, vielleicht hat er sogar gepredigt oder was weiß ich. Ja. Irgendein Mann sagte mir mal, ein Leiter in einer Gemeinde, dass ihm der Heilige Geist gezeigt hat, dass es jetzt Zeit wäre, eine andere Frau zu suchen, weil er mit dieser Frau geistlich nicht mehr weiterkommt. Ja. Alles ist möglich im Reich Gottes. Ja. Was sind hier für Verletzungen da? Menschen, die kaputt gehen. Eigentlich sind wir ein Lazarett von Menschen in der Gemeinde, die schwer, wie schwerst verletzt sind. Und ich denke, es kommt nicht von ungefähr, dass Jesus hergeht und sagt, und einer der Titel von Jesus ist, ich bin der Heiland. Ja, das ist ein faszinierender Titel. Ich bin der, und damit sagt er uns zu, ich bin der, der Zugang zu deinem Herzen hat, der Zugang zu deinem Innersten hat. Ich bin der, der in deinem Leben diese Wunden, diese Schmerzen, diese Verletzungen, vielleicht bis hin zu Amputationen, ja, wenn man es jetzt bildlich gesprochen, ich bin der, der das heilen kann, der dir wieder die Möglichkeit geben kann, Wert zu bekommen. In all diesen Ungerechtigkeiten, die wir erleben, in all diesen Schmerzen, in all diesen Nöten, geht es darum, dass wir Versöhnung und Vergebung leben, lernen und praktizieren. Oft wird Vergebung und Versöhnung zusammengesehen oder als das Gleiche gesehen, aber es gibt einen großen Unterschied. Vergebung ist der Bereich, den ich alleine machen kann. Für Vergebung brauche ich keine zweite Person. Für Versöhnung brauche ich zwei Personen oder mehr. Vergebung ist der Bereich, in dem ich hergehe und sage, ich bin schwer verletzt oder ich bin verletzt oder es tut weh. Und ich trage einen Rucksack mit mir rum. Ja. Wir haben in Österreich so wahnsinnige Leute, das geht in Deutschland glaube ich nicht, hier in der Gegend gibt es gar nicht so hohe Berge, okay. Ja. Aber wir haben in Österreich so verrückte Leute, ja, die gehen her, Männer, Sportler, die laden sich einen Rucksack auf und legen in diesen Rucksack Steine, ja, rein und rennen den Berg hoch. Das nennt man dann Training, ja, okay. Und ich dachte mir, wenn wir wandern gehen und ich muss den Rucksack tragen, dann empfinde ich das als grausamen Ballast, ja. Nichts damit Training, ja, das brauche ich nicht, ja. Ich empfinde es als Ballast. Und jetzt geistlich gesprochen sind ganz, ganz viele Menschen unterwegs mit einem Rucksack drauf, ja, mit Ballast. Und Vergebung bedeutet jetzt, ich entlaste mich. Ich lege diesen Rucksack ab, das hat mit mir zu tun. Denn der, der verletzt, der beleidigt ist, trägt ja die Last. Der trägt sie selber. Und vielleicht habt ihr schon erlebt, dass ihr den Eindruck habt, der andere sollte kommen, sollte zu mir kommen und sagen, es tut mir leid. Und der Kerl hat es nicht mal mitgekriegt, dass er mich verletzt hat. Und dann kommt eine doppelte Verletzung. Der verletzt mich und realisiert es nicht mal. Mit dem müssen wir mal ein ordentliches Gespräch führen, damit er irgendwie sensibel... Nein, ich trage ja die Last. Und die schleppe ich mit mir herum. Und jetzt, wenn dieser Gedanke für euch nachvollziehbar ist, ja, oder versucht ihr mal mitzudenken, Gott trägt eine unheimliche Last mit sich herum, seit 1. Mose 3, seit dem Sündenfall, ist Gott verletzt, weil der Mensch sich gegen ihn gestellt hat. Damit hat der Mensch, ja, Gott eine Wunde, ja, mit dem Bild gesprochen, geschlagen, indem er sagte, Gott, du bist nicht meine erste Priorität, wir sind uns selbst die erste Priorität. Und dann trägt Gott diese Last des Menschen mit sich herum, des Menschen, der ihn ablehnt, der seine Liebe negiert und so weiter. Und dann heißt es dazu, dass Gott mit seiner ganzen Fülle in Jesus Christus wohnt. Warum? Um durch ihn alles zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Und an diesem Kreuz stiftet Gott etwas ganz, ganz Wichtiges, indem Gott hergeht und sagt, ich entlaste mich, indem ich die Schuld bezahle. Ich wünschte mir, dass es jeder von uns fassen kann, was es bedeutet. Ja? Dass Gott hergeht und sagt, ich muss meinen Ballast, den ich trage, ablegen. Und den hat er am Kreuz abgelegt, indem er unsere Schuld in diesen Rucksack packte und diese Schuld bezahlte. Und aus diesem Grund ist Vergebung ein Befehl. Wir beten ja im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, so wie die anderen mir vergeben. In Österreich heißt es anders, ja. In Österreich heißt vergib mir meine Schuld, so wie ich vergebe. Das heißt, das Vaterunser Jesus geht her und sagt, das Existenzielle in unserem Leben, in diesem Prozess des Leides, der Not, der Vergebung, des Streits und der Zwietracht und alles, was da ist, muss ich hergehen und sagen, ich vergebe, Vater. Und ich bitte dich, dass du mir in der gleichen Art und Weise Entlastung entgegenbringst. Ich will vergeben. Nun bedeutet das, dass Vergeben nicht vergessen bedeutet. Ich denke, das dürfte, oder ich gehe davon aus, dass es hier klar ist, wir können nicht vergessen. Wie soll jemand, der Ehebruch oder vom Partner betrogen worden ist, wie soll der vergessen können? Wie soll jemand, der schwer verletzt ist, vergessen können? Ich habe früher am Bau gearbeitet, ich habe einige Narben in meinem Leben, bin Motorrad gefahren, hat es auch ein paar Narben gegeben, ja, und so weiter. Nicht immer waren die Kurven so gebaut, dass sie meiner Geschwindigkeit angepasst waren. Ja. Okay. Dann hat es wieder irgendwo eine Narbe gegeben. Ja. Okay. Das heißt, diese Narben, wenn ich die sehe, ja, dann weiß ich, dort ist was geschehen und manche Narben tun zu bestimmten Zeiten auch weh. Ist das nachvollziehbar? Ja. Das heißt, dann erinnere ich mich daran. Das heißt, ich kann es nicht vergessen. Und das Gleiche geschieht mit der Seele. Ganz vieles können wir nicht vergessen, aber wir können es vergeben. Wir können hergehen und diese Vergebung dem anderen aussprechen, diese Last abnehmen und dann hergehen und sagen, Gott, ich will dem anderen das nicht mehr zurechnen. Das ist das, was die Bibel als Befehl gibt. Ja, es ist in einem Imperativ geschrieben, dass wir diese Vergebung praktizieren sollen. Es ist ein Befehl, damit wir uns entlasten. Und wenn jetzt Dinge da sind, die wir nicht vergessen können, dann geht es nicht mehr um Vergebung, sondern geht es darum, dass ich sage, Gott, es tut mir weh. Ich bin verletzt geworden. Ist der Unterschied verständlich? Ja. Also ich gehe her und vergebe und jetzt rechne ich es dem anderen nicht mehr zu. Ich gehe nicht mehr und sage, die Person hat mich verletzt und die ist schuldig und was weiß ich. Ja. Dann gehe ich ganz bewusst her und sage, ich habe vergeben. Diesen Gedanken will ich nicht mehr aufgreifen. Müssen wir trainieren. Und dann stehe ich dazu und sage, aber meine Seele ist verletzt. Und jetzt gehe ich zu Jesus und sage, Herr Jesus, meine Seele tut weh. Oder an dieser Stelle tut es mir weh. Oder ich fühle mich betrogen, entwertet oder was immer in meinem Leben da ist. Ja? Oder ich kann sogar hergehen und sagen, Gott, ich würde so gerne Rache üben. Gibt es Leute unter uns, die gerne Rache üben? Ich tue es gerne, ja. Okay. Und dann lese im Kapitel 12 im Römerbrief, dass Gott sagt, Ernst, ich kann dich verstehen, dass du Rache üben willst, aber ich mache einen Deal mit dir. Ja? Sagt er jetzt mit meinen Worten. Und Gott geht her und sagt, Ernst, gib mir deine Rachegedanken und ich übe die Rache aus. Darf man so als Christ denken? Er sagt ja, mein ist die Rache. Ja? Und ich finde es toll, Gott kann viel besser Rache üben wie ich. Und was ich sehr positiv finde, ist, er macht es gerecht. Okay? Und jetzt entlaste ich mich. Ja? Ich muss es nicht verdrängen. Verdrängen kostet unheimlich viel Kraft. Ja? Sondern ich entlaste mich und gebe es an Gott ab. Ist es, ich hoffe, es ist ein bisschen nachvollziehbar. Ja? Okay. Vergebung ist die Voraussetzung, dass wir Versöhnung erleben können. Ohne Vergebung gibt es keine Versöhnung. Das bedeutet, dass wir in der Versöhnung das Ja des anderen suchen. Wir gehen auf den anderen zu. Und ich bin zutiefst überzeugt davon, dass letztlich Versöhnung dann möglich ist, wenn wir bereit sind, uns mit Gott versöhnt zu haben. Das heißt, wenn ich selbst erlebe, wenn ich erlebt habe bei Gott, ich bin mit Gott, mit dieser höchsten Instanz in diesem Universum versöhnt, dann kann ich den Schritt mit dem Geschöpf in der Versöhnung gehen. Das ist eine ganz andere Ebene. Das heißt, das höchste Wesen in diesem Universum, mit dem bin ich versöhnt. Und Versöhnung bedeutet, dass wir diese Trennung zwischen Gott und uns, ich sage jetzt ganz kurz, dass diese Trennung aufgehoben wird. Dass ich Zugang habe zu Gott, dass ich nicht mehr um mich selbst drehe, wie es in 1. Mose der Fall war, nach dem Sündenfall. Ja? dass ich nicht mehr in der Situation bin, drin bin, dass ich ständig am Ziel vorbeilebe, nämlich die Gemeinschaft mit Gott suche, dass diese innere Zerrissenheit in mir, diese Spaltung in mir, ja, ein Stück weit zur Ruhe kommen kann. Das bedeutet, dass ich jetzt jemand bin, der aufhört, diese gegenseitigen Beschuldigungen ständig als Druckmittel zu verwenden, dass ich daran arbeite, dass die nicht mehr da sind und dass das Morden ein Stück weit aufhört. Ich spreche hier von einem Morden in unseren Gedanken, ja, findet ja dort ein Stück weit statt. Und der Mensch braucht rechtliche Institutionen, dass Vergebung oder Versöhnung oder dass Regelungen stattfinden, dass ich darauf nicht angewiesen bin. Wir sind alle schuldig vor Gott. Es gibt niemand von uns, der schuldig, der unschuldig ist. Jeder von uns, ob du es wahrhaben willst oder nicht, ist schuldig vor Gott. Und zwar grundsätzlich, weil wir nicht in der Beziehung mit Gott leben. Hier geht es nicht um moralische Schuld, sondern hier geht es darum, dass wir nicht in dieser Beziehung mit Gott stehen. Gottes Wort sagt uns, Christus starb für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken zugekehrt hatten. Das ist die eigentliche Schuld. All das andere, das Moralische, ist die Folge dieser Haltung. Ja? Gott ist hinter mir, ich bin nicht in der Gemeinschaft mit Gott. Ich bin nicht in dieser Beziehung mit Gott. Ich kenne sie gar nicht, diese Beziehung. Ja? Ich habe ihm den Rücken zugekehrt. Und jetzt dafür starb Jesus Christus. Und dann heißt es, nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ich muss noch mal lesen, als wir noch Sünder waren. Offensichtlich gibt es einen Zustand, wo man Sünder ist, und es gibt einen Zustand, in dem man kein Sünder mehr ist. Ja? Wie viele unter uns sind noch Sünder? Ich muss nicht aufzeigen. Ja? Okay. Wenn du noch Sünder bist, dann musst du den Zustand wechseln. Paulus geht hierher und sagt, es gibt eine Zeit, wo wir Sünder waren und jetzt sind wir keine Sünder mehr. Ich habe damit nicht gesagt, dass wir nicht mehr sündigen. Versteht mich nicht falsch. Ja? Okay? Wir sind Kinder Gottes geworden, weil Gott sich mit uns versöhnte, weil wir diese Versöhnung in Anspruch genommen haben, sind wir Kinder Gottes geworden. Das griechische Wort hier für Versöhnung heißt eigentlich Austausch, Verwechslung, ja? Also mein Leben, mein Sünderleben wird genommen, wird ans Kreuz genommen und wird ausgetauscht durch das Leben von Jesus. Nachvollziehbar? Ja. Das ist ein ganz wichtiger Deal, ja, deine rechtliche Seite und so weiter, all diese Komponenten sind sehr, sehr wichtig und das geschieht jetzt. Und wenn jetzt in meinem Leben durch diesen Austausch, in dem ich hergehe und sage, Gott, ich bin schuldig vor dir, ich habe nicht mit dir gelebt, mein Leben ist nicht passend für dich, ich brauche dein Leben, ich brauche diesen Austausch. Ja. Wenn das in meinem Leben jetzt geschieht, dann geht Gott her und gibt mir das Leben von Jesus. Und wie bin ich dann vor Gott? Da dürfte laut antworten. Wie bin ich vor Gott, wenn Gott mir das Leben von Jesus gibt? Völlig gerechtfertigt. Ich bin ein Kind Gottes. Gott gibt mir die Autorität, im Johannesevangelium Kapitel 1, die Autorität, dass ich Kind Gottes sein darf. Und das ist dieser große Unterschied zwischen Sünder und Kind Gottes. Versöhnte mit Gott sind Kinder Gottes. Sind Menschen, die jetzt in der Beziehung mit Gott leben. Ein Austausch hat stattgefunden. Wir sind Versöhnte. Könnt ihr mir vorstellen, dass wenn ich jetzt in einer charismatischen Gemeinde wäre, dann würden einige aufspringen und Halleluja rufen. Okay, ihr müsst es nicht tun. Aber manchmal denke ich mir, wir müssten uns über diese Wahrheit so freuen. Ja? Die müsste uns dermaßen bewegen, dermaßen beschäftigen, dass wir sagen, stark, ja? Was Gott hier für uns getan hat. Diesen Wechsel, diesen Stellungswechsel. Und jetzt können wir als Versöhnte, weil Gott sich mit uns versöhnt hat, können wir als Versöhnte leben. 2. Korinther 5, 18 bis 21, das alles aber ist das Werk Gottes, das uns durch Jesus Christus, der uns durch Jesus Christus mit sich selbst versöhnt hat. Gott hat alles gemacht und jetzt und uns diesen Dienst der Versöhnung gegeben hat. Soll jetzt in unserem Leben Realität wahr werden. Denn Gott war in Christus, als er die Welt mit sich selbst versöhnte. Und jetzt hört gut zu, ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete. Gott nimmt seinen eigenen Rucksack ab und gibt ihn, bezahlt ihn am Kreuz. Jetzt muss er uns nicht mehr anrechnen. Das heißt, er spricht uns Vergebung zu. Ja? Und damit kann er uns die Hand reichen und kann sagen, komm, mach mal Frieden miteinander. Und wenn wir einschlagen, geschieht Frieden miteinander. Jetzt sind wir Botschafter für Christus. Ja, Gott selbst lässt durch uns den Mahnruf erklingen. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in dieser Gemeinschaft Gottes Gerechtigkeit würden. Das bedeutet, das Leben bekämen, das Gott wohlgefällig ist. Ja? Dass wir als Menschen sagen können, ich kann wohlgefällig vor Gott leben. Die Frage ist jetzt, hast du diesen Tausch in deinem Leben erlebt? Ist das Realität in deinem Leben? Ich wünsche es dir, dass es Realität ist. Jetzt können wir Versöhnung als Menschen miteinander erleben. Thomas Schirmacher ist Theologieprofessor, Missiologe und so weiter. Ich habe mal mit ihm darüber geplaudert und er hat auch geschrieben und einen Text möchte ich euch vorlesen. Die Unversöhnlichkeit in vielen Gemeinden hinter der frommen Fassade kommt mir oft wie eine getünchte Wand vor oder wie getünchte Gräber, wie es in Matthäus 23, 27 heißt. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön zu sein scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und allem Unreinen sind. Ein heftiges Bild. Jetzt überlegt mal diesen Blick, wenn Gott uns dieses Geschenk der Versöhnung gibt, wenn wir es real bei ihm erleben, dass unser Leben ausgetauscht wird, dass Gott so weit hergeht und sagt, ich vergesse alles, was in deinem Leben da war. Ja? Und dann geht er her und sagt, boah, seid ein bisschen bereit, das auch miteinander zu tun. Versöhnung zu praktizieren. Wenn das nicht geschieht, ist es Heuchelei. Ich sage damit nicht, dass immer Versöhnung geschehen kann. Schon gesagt, für Versöhnung braucht es zwei. Und es kann Situationen geben, wo wir nicht versöhnen können, weil der andere nicht will. Aber ich wünsche dir, dass nicht du die Person bist, die nicht will. Dass es nicht an dir liegt. Sondern so viel an dir liegt, dass du hergehen kannst und sagen kannst, ich möchte vergeben. Ein Beispiel, auf das ich nicht mehr eingehen werde, aber als zum Nachdenken, das Leben von David. Was hat dieser Mann an Verletzungen erlebt? Und was hat dieser Mann an Verletzungen gegeben? Ja, also wie viele Verletzungen hat er geschlagen? Aber David ist ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür, ein Mann, der Freund Gottes genannt wird, der diese Versöhnung immer wieder mit Gott in Anspruch nimmt und zwischen den Menschen auch. Ja? Und lest in den Psalmen nach, wie er es tut, was sein Herz bewegt. Dort ist es beschrieben. Ich möchte uns ein Beispiel zeigen. Also wenn all die Gefühle, die Wut, Zorn und so weiter hochkommt, zu dem zu stehen, dass wir den Mut haben zu sagen, das ist da, um mit dem zu Jesus zu gehen. Und jetzt diese Haltung, ja, ich möchte Versöhnung praktizieren, wie kann das gehen? Ich habe eine Geschichte gehört, die hat mich sehr tief bewegt. Ja. Ein Mädchen, damit ich es nicht falsch sage, ein Mann hatte zwei Töchter, die sich recht häufig in die Haare gerieten. Könnte bei Jungs auch passieren, wenn sie lang genug die Haare haben. Ja. Die Neunjährige konnte die Spannung in der Beziehung mit ihrer Schwester nicht mehr aushalten, und sie wollte sie wieder als Freundin gewinnen. Versöhnung ist ja der Versuch, aus einem Feind einen Freund zu machen. Ja? Und sie wollte, diese Neunjährige, wollte das machen. Und dann wird berichtet, so setzte sich dieses Mädchen hin und entwickelte eine Strategie zur Versöhnung. Und ich glaube, dieses Mädchen hat ganz, ganz viel verstanden. Und vielleicht kann es dir eine Hilfe sein für dein eigenes Leben. Sie hat Folgendes gemacht. Sie nimmt einen Zettel und schreibt darauf verschiedene Dinge. Und dann hängt sie an die Pinnwand über ihrem Schreibtisch, damit sie ihn beständig sieht. Ja? Und der Titel dieses Blattes lautet, wie geht Frieden machen? Schreibt sie drauf, wie geht Frieden machen? Und dann nimmt sie drei Schritte. Sie hat etwas mehr aufgeschrieben, 4 oder 5, ich nehme diese 3 raus. Das erste, ich muss wollen. Und mal ganz ehrlich, ja, und ich kenne es aus meinem eigenen Leben, ich bin alt genug, dass ich einiges an Situationen hatte zum Thema Versöhnung im eigenen Leben. Es tut so gut, Opfer zu sein. Es tut einfach gut. Ja. Wenn ich Opfer bin, müssen alle mit mir Mitleid haben. Ihr Frauen, das nebenbei gemerkt, ein kostenloser Tipp, Eheberatungstipp, das ist der Grund, warum die Männer, wenn sie krank sind, so schwierig sind. Jetzt dürfen sie gerechtfertigt Opfer sein, ja, über die Krankheit, ja. Sonst müssen sie ja starke Männer sein, ja. Und dann sind sie wehleidig und so weiter, haben wir den Eindruck, was weiß ich, eine kleine Grippe führt schon zum Tode und Beerdigung, alles aufgebaut. Okay, ja. Opfer sein, ja, das tut so gut. Und hier müssen wir ehrlich zu uns werden. Will ich überhaupt Versöhnung? Bin ich bereit, diesen Schritt zu gehen? In der Ehe als Vater, in der Ehe als Mann und Frau, als Vater bei den ganz tollen Teenagern, ja, die uns 5 Jahre unseres Lebens kosten, zu sagen, ich will hingehen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ja. Gott hat uns 3 tolle Kinder gegeben. Wir konnten viel üben. Ja. Okay, also das Erste, ich muss wollen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich sage nochmals alles Böse. Viele unter uns, vielleicht auch hier, die fressen alles in sich hinein. Die lassen es nicht raus. Ein guter Christ darf ja Wut nicht zeigen. Aggression darf nicht sein. Ja, Heiliger um keine Aggression. Ihr Lieben, das sind ja Gefühle, die Gott in uns geschaffen hat, die er uns mitgegeben hat, ja. Gefühle sind wie Seismographen bei einem Erdbeben. Gefühle zeigen uns da im Innern, da kommt jetzt irgendwas hoch. Ja? Irgendein Vulkan wird ausbrechen. Ist es verständlich? Ja? Die Frage ist immer, wie wir mit Gefühlen umgehen. Ja? Das bedeutet, ich sage nochmal alles Böse, aber wem sage ich es? Nicht der Person. Ich sage es Gott. Und es kann sein, dass, ich habe das schon so gemacht, wenn Leute um mich herum waren, wenn wir so oft in Camps oder was bei sich waren, wo es nicht so einfach ist, eine Bettdecke über den Kopf und unter dieser Bettdecke kann schreien wie wild. Ja. Dann haben die anderen irgendwie den Eindruck, irgendwas stimmt nicht, da murmelst du da unten drin. Ja. Vielleicht klopft jemand mal auf die Schulter, ob du noch am Leben bist. Es spielt alles keine Rolle. Ja. Okay. Aber ich lasse es mal raus, einen Spaziergang im Wald und es rauslassen. Viele, viele Spaziergänge gemacht, wo ich Gott einfach alles Böse gesagt habe. Ja. Ablegen bei Gott, es tut gut. Ja. Hat was mit Psychohygiene zu tun. Mache ich Mut dazu. Und ein drittes, ich reiche nochmal meine Hand oder ich reiche meine rechte Hand zur Vergebung. Das hat dieses Mädchen aufgeschrieben. Das heißt, ich mache nochmal den Versuch, könnte es sein, dass du bereit bist dafür. Und wenn ja, haben wir gewonnen. Wenn nein, darf ich erhobenen Hauptes weitergehen und darf sagen, Vergebung habe ich praktiziert. Mit den Wunden lebe ich. Hier gibt es den Heiland, der mich heil macht. Ich will Versöhnung, aber die Grenze des anderen setzt mir hier die Grenze. Ja? Und dann darf ich ohne Schuldgefühle weitergehen. Vielleicht öffnet Jesus später den Weg, ja. Mag sein, vielleicht auch nie. Ich kann es nicht erzwingen. Ja? Dann kann ich dem anderen begegnen, er muss nicht mein Freund sein oder sie. Ja? Freundschaft können wir nicht mit allen Menschen haben. Ja? Es gibt nur eine kleine Gruppe, wo wir Freund sein dürfen. Aber dann darf ich diesen Weg gehen. Und ich mache uns Mut, ja? Diese Schritte vor Augen zu halten. Ich meine, dass es 3 ganz, ganz einfache Schritte sind, ja? Die jeder von uns gehen kann. Du brauchst keine akademische Ausbildung dazu, ja? Sondern du kannst es ganz normal in deinem Leben einbetten. Und wenn du in der Situation drinstehst, dass dein Leben ein Stück weit vielleicht davon geprägt ist, dann schreib es dir auf. Ja. Häng es irgendwo in der Toilette oder was, wo sind die Orte, wo du Zeit hast zum Nachdenken? Häng es dorthin, ja, und verinnerliche es. Ja. Als Ehepaar vielleicht, wenn die mit den Schwiegereltern oder was, all diese schwierigen Probleme, die es geben kann, miteinander zu sagen, wir gehen diesen Weg, wir stärken uns gegenseitig. Und da möchte ich uns Mut machen, ja, dass ihr das mitnehmen könnt und die Begründung nochmal: Gott selbst hat sich entlastet, hat am Kreuz alles bezahlt, damit er uns Vergebung zusprechen kann. Er hat unser Leben ausgetauscht, damit wir versöhnt sind mit ihm. Und aufgrund dieser Basis können wir es miteinander tun. Ich würde nur gerne mit uns beten. Vater, ich empfinde es als ein ungeheures Geheimnis, dass du in deiner Größe, bist der Schöpfer dieses Universums, mit ein paar Worten hast du alles gemacht. Deine Größe und deine Macht, deine Herrlichkeit und all das ist gigantisch. Und du warst bereit, unsere Schuld auf dich zu nehmen. Du warst bereit, am Kreuz dich zu entlasten, dass Gerechtigkeit entstehen darf. Und du bist so gut zu uns, dass du sagst, du reichst uns die Hand, du tauschst dieses Leben von uns mit deinem aus und machst uns vollkommen. Und dann siehst du unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, manchmal die Not, in der wir drinstehen. Siehst die Verletzungen, die so wehtun. Siehst den Kampf, den wir haben mit dem Bereich der Gerechtigkeit und des Überlegens, der Rache und all diesen Dingen. Und ich bin froh, dass wir uns bergen dürfen bei dir. Und es ist mein Gebet für mich, für uns, dass wir Leute sind, die vor dir ehrlich sein dürfen, unser Herz bei dir aufschütten und aus deiner Kraft heraus die Hand zur Versöhnung reichen. Und danke für all die Situationen, wo es gelang. Und für die, wo es nicht gelingt, beten wir darum, dass du Türen öffnest. Du bist ein guter Gott und wir wollen dir die Ehre geben. Amen.